Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland begann unspektakulär. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Es gab keinen Putsch, keine Revolution. Ihm wurde die Macht übergeben, und zwar gemäß den Vorgaben einer demokratischen Verfassung.
Wie hat die Demokratie abgeschafft und eine der letzten, tödlichsten Diktaturen der Weltgeschichte etabliert werden können? Das NS-Regime betrieb großen Aufwand, die bestehenden Ressentiments zu triggern. Die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur ohne das Mittun der großen Mehrheit undenkbar.
Wenn die Bevölkerung nicht mitgemacht hätte, dann hätte es die nationalsozialistische Diktatur nicht gegeben. Das argumentiert der Historiker Markus Rasch in seinem Vortrag. Er fragt darin, mit welchen Mitteln gelang es den Nationalsozialisten, die Demokratie abzuschaffen, und warum machte die Mehrheit der Bevölkerung dabei mit? Dieser Vortrag ist nicht nur historisch relevant. Zu verstehen, wie die Nationalsozialisten die Demokratie absetzen konnten, dieses Wissen kann helfen, wenn es um die Frage geht, wie resilient oder verletzlich unsere Demokratie heute ist. Den Nationalsozialisten gelang es, an bestehende Vorurteile und Ressentiments anzuknüpfen. Und, sagt Rasch, es gab in der Bevölkerung eine große Bereitschaft zur Selbstgleichschaltung. Viele Menschen sehnten sich nach Ruhe, Ordnung und Anstand. Dass dafür andere Menschen verfolgt wurden, wurde als notwendige Voraussetzung betrachtet. Markus Raschs Vortrag hat den Titel Gleichschaltung und Selbstgleichschaltung, wie der Nationalsozialismus die Demokratie absetzte. Er hat diesen Vortrag am 5. Juli 2023 gehalten an der Universität Mainz im Rahmen der Ringvorlesung Abgesetzt. Herrschende und Eliten von der Antike bis heute.
Adolf Hitler ist vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, gemäß den Vorgaben einer demokratischen Verfassung zum Kanzler ernannt worden. Es gab keinen Putsch und keine Revolution. Nichts Spektakuläres, nur eine Machtübertragung. Viele regionale Zeitungen waren die Ereignisse in Berlin nicht mal mehr als eine kurze Meldung wert. Wie seine Vorgänger stand Hitler einem Präsidialkabinett vor, das seine Berufung dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, nicht einer parlamentarischen Mehrheit, verdankte. Nur zwei seiner Minister gehörten der NSDAP an. Als starker Mann des Kabinetts fühlte sich der konservative Vizekanzler Franz von Papen, der schon Reichskanzler gewesen war und fest davon ausging, Hitler kontrollieren zu können. Warum hatte er keinen Erfolg? Wie gelang es dem Nationalsozialismus, die Republik abzuschaffen und eine totalitäre Diktatur zu errichten? Welche Schritte wurden gegangen? Welche Mittel angewandt? Welche Rolle spielte die Bevölkerung? Darum soll es heute gehen. Ich werde mich bemühen, 5 Absetzungen als Spiegel zu benutzen, um die Diktaturwerdung Deutschlands nachvollziehen zu können. Ich muss nochmals um Entschuldigung bitten. Ich würde gerne die Chronologie dabei auf den Kopf stellen. Ich glaube, so kann man Fahrtabhängigkeiten, aber auch Handlungsspielräume noch klarer erkennen. Beginnen wir mit der ersten Absetzung. Die Absetzung von Paul von Hindenburg, August 1934. Mit der Absetzung von Paul von Hindenburg am 2. August 1934 kam Adolf Hitler der totalen Macht ziemlich nah. Nun gut, eigentlich ist Paul von Benneckendorff und von Hindenburg, ostpreußischer Adliger, Generalfeldmarschall, im Ersten Weltkrieg Mitglied der 3. Obersten Heeresleitung, seit 1925 Präsident des Demokratischen Deutschen Reiches, nicht abgesetzt worden. Er ist einfach 86-jährig am 2. August 1934 gestorben. Abgesetzt wurde jedoch sein Amt. Und unwiderruflich verloren gingen die Erwartungen und Hoffnungen, die mit dem Amt und der Person verbunden gewesen waren. Laut Weimarer Reichsverfassung wurde der Reichspräsident von der Bevölkerung direkt gewählt. Der Reichspräsident vertrat Deutschland völkerrechtlich und schloss im Namen des Reiches Bündnisse und andere Verträge mit auswärtigen Mächten ab. Er ernannte und entließ Reichsbeamte und Offiziere und nicht zuletzt hatte er den Oberbefehl über das Militär inne. Wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet war, hatte er die nötigen Maßnahmen zu treffen. Erforderlichenfalls konnte er mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. All diese Kompetenzen gingen mit dem Tod Hindenburgs auf den Reichskanzler, auf Adolf Hitler über. Ein entsprechendes Gesetz sah mithin die Zusammenlegung der Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten in der Person Hitlers vor. Der Begriff Reichspräsident verschwand. Er war abgesetzt. Hitler nannte sich nun Führer und Reichskanzler. Er hatte sich das höchste Staatsamt einverleibt und damit nicht nur formal die Gewaltenteilung endgültig außer Kraft gesetzt. Alle Überlegungen waren zerstoben, dass wenigstens der konservative Weltkriegsheld Hindenburg, der im Bunde mit den konservativen Eliten in Landwirtschaft und Industrie mehrfach die Demokratie sabotiert hatte, aber bei seiner letzten Wahl von allen demokratischen Parteien unterstützt worden war, ein Gegengewicht bilden könnte zu Hitler und den Nationalsozialisten. Mit seiner Absetzung bestand kein Zweifel mehr. Es würde keine Rückkehr mehr geben zur Monarchie. Und das Ende der Republik war zementiert. Und das zu einem Zeitpunkt, als das NS-Regime noch keinen wirklichen außenpolitischen Erfolg vorweisen konnte. Die Arbeitslosenzahlen waren zwar gesunken, die Folgen der wirtschaftlichen Krise aber immer noch spürbar. Die Arbeitszeiten so hoch, die Löhne so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Doch hatte sich die Diktatur etabliert, breit verankert und die Menschen machten mit. Allerorten war dem Führer entgegengearbeitet worden, waren Straßen umbenannt worden, gab es Ehrenbürgerschaften für die NS-Führer. Hitler-Eichen wurden allerorten gepflanzt. Vereine und ganze Betriebe hatten sich zur nationalen Regierung bekannt. Bezeichnenderweise war schon Ende 1933 auf dem Pfälzischen Weinlesefest ein sprechender Name für den Jahrgangswein festgelegt worden. Er hieß nämlich Gleichschalter. Natürlich gab es nun Konformität. Politische Resistenz leisteten vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterbewegung. Wobei die Sicherheitsbehörden mit der Zeit alle Widerstandszirkel zerschlagen haben und ihre Arbeit grundsätzlich zum Erliegen brachten. Darüber hinaus kam es immer wieder vor, dass Menschen beispielsweise den obligatorischen Hitlergruß verweigerten. NSDAP-Veranstaltungen wurden gemieden oder die Menschen taten sich schwer, ihre Kinder in die Hitlerjugend zu schicken. Immer wieder mussten sich die Behörden damit auseinandersetzen, dass bestimmte Maßnahmen des NS-Regimes Kritik erfahren haben. Es wurde sich lustig gemacht über die NS-Führer oder geschimpft auf sie. Die meisten Verweigerungen waren jedoch punktueller Natur und situationsbezogen. Zweifelsohne hatten viele Menschen zum Beispiel Probleme mit dem Engagement der Kinder in der Hitlerjugend. Deren totaler Erziehungsanspruch konnte mit persönlichen Befindlichkeiten, mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder schlicht in Gottesdienstzeiten kollidieren. Für gewöhnlich war die Kritik jedoch keineswegs ja grundsätzlicher Natur. Und Gleiches gilt für die nicht wenigen Vereinsfunktionäre, die gegen die Zentralisierung des Sportwesens Protest erhoben, gegen die Gleichschaltung im Kultursektor, gegen die Gleichschaltung von Fastnachtsgesellschaften. 2 Monate nach dem Tod Hindenburgs kam der evangelische Landesbischof von Bayern, Hans Meiser, sogar in Haft, weil er seine Kirche nicht den nationalsozialistischen deutschen Christen überlassen wollte. Vielen kritischen Stimmen ging es aber nicht um Subversion, sondern um ihre eigenen Interessen. Und so machte der Hindenburg verehrende Bischof Meiser gegenüber den ihm untergebenen Pfarrern stets unmissverständlich klar: Ich bitte Sie, dass Sie alles unterbinden, was auch nur den Anschein erwecken könnte, als ginge es in diesem Kampf, außer um rein kirchliche, auch um politische Ziele. Nachdem der Machtanspruch der deutschen Christen abgewehrt war, mühte sich Meiser umso nachdrücklicher, sein Wohlwollen gegenüber dem NS-Regime zum Ausdruck zu bringen. Bald ließ er seine Pfarrer den Eid auf Adolf Hitler schwören. Und genau wie Hans Meiser brachten die meisten Menschen punktuelle Verweigerung und Systemloyalität ziemlich gut zusammen. Wer zum Beispiel sein Kind nicht in die Obhut der NS-Organisation geben wollte, nahm unter Umständen selbst an rassenpolitischen Schulungen teil. Wer zum Beispiel seinen Verein erhalten wissen wollte, konnte sich trotzdem an den Aufmärschen der sogenannten Volksgemeinschaft am 1. Mai stolz beteiligen. Wer in der Fastnacht über NS-Führer oder ihre Politik spottete, konnte genauso Antisemit sein. Kommen wir zur 2. Absetzung von Ernst Röhm und Kurt von Schleicher, Juni, Juli 1934. Zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli 1934 kam es zu zahlreichen Absetzungen. Absetzungen, die nichts anderes waren als Mordaktionen. So wurden in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 Ernst Röhm und Kurt von Schleicher umgebracht. Ernst Röhm war eines der ersten Mitglieder der NSDAP. Er firmierte während der 1920er Jahre in rechten Kreisen als Maschinengewehrkönig von Bayern und stand seit 1931 als Stabschef der Sturmabteilung SA vor, also der paramilitärischen Kampf- und Propagandatruppe der NSDAP. Diese hatte das Land seit 1933 mit Terror überzogen und ihre wesentliche Aufgabe darin gesehen, ja, allen Bedenkenträgern das Fürchten zu lehren. Niemand sollte die nationalsozialistische Bewegung aus kleinmütiger Angst zu stoppen versuchen. Die SA wollte sich als Machtsäule der neuen Ordnung etablieren, die Reichswehr auflösen und mit ihren im Juni 1934 über 4 Millionen Mitgliedern, ja, eine revolutionäre Volksmiliz bilden. Als die Forderungen immer nachdrücklicher wurden, sah sich dann Hitler zum Einschreiten genötigt. Er missbilligte den Machtanspruch der SA. Die Zerschlagung der Reichswehr bedrohte seine Kriegspläne. Und der offene Terror der SA konterkarierte das Bedürfnis weiter Teile der Bevölkerung nach Ruhe, nach Ordnung. Hitler bestellte die SA-Führung sodann zu einer angeblichen Tagung ins oberbayerische Bad Wiessee, begab sich selbst dorthin, bewaffnet, mit einem Polizeikommando in dieses Tagungshotel, ließ die SA-Führer verhaften und zahlreiche von ihnen erschießen. Und zugleich nutzte die NSDAP-Führung den Zeitpunkt, um sich gegen konservativ oppositionelle Kräfte zu wenden und ließ unter anderem Kurt von Schleicher ermorden. Von Schleicher General, ehemals Reichskriegsminister und Vorgänger Hitlers als Reichskanzler, der seinerzeit versucht hatte, die NS-Bewegung zu spalten und gemäßigte Nationalsozialisten für eine Querfront von Konservativen und Gewerkschaftern zu gewinnen. Er hatte sich zwar nach der Machtübertragung an Hitler ins Privatleben zurückgezogen, aber als Symbol für einen konservativen Gegenentwurf zum NS-Regime und einer damit potenziell verbundenen Spaltung der NS-Bewegung, war er immer noch von Bedeutung. Insgesamt wurden zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli 1934 mindestens 85 Menschen umgebracht. Manche Schätzungen in der Literatur sprechen von 200 Toten. Es wurden SA-Führer ermordet, exponierte Katholiken, konservative Journalisten und Mitarbeiter des Vizekanzlers, Franz von Papen, der einst so selbstbewusst aufgetreten war und Hitler in der Regierung hatte einhegen und kontrollieren wollen. Der Nationalsozialismus hatte damit über eine gezielte Mordaktion die eigenen Fliehkräfte gebändigt, die konservativen Einhegungspläne torpediert und sich zugleich und nicht zuletzt, nachdem er selbst jahrelang den Terror auf die Straßen getragen hatte, inszeniert als Wiederbringer von Ordnung, Anstand und Ruhe. Und nicht wenige Deutsche begrüßten dies. Zumal die Sorge vor allen Formen einer sozialistischen Revolution weit verbreitet war. So schlimm die Geschehnisse waren, die NS-Führung schien sich im Gegensatz zum bösen System von Weimar als stark und als handlungsfähig erwiesen zu haben und den so lange währenden öffentlichen Ausnahmezustand endlich beendet zu haben. Konsequenterweise legitimierte der bedeutendste deutsche Staatsrechtler die Geschehnisse zwischen dem 30. Juni und 2. Juli 1934 vorbehaltlos. Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Ich komme zur dritten Absetzung. Die Absetzung von Maria Elsner, April 1933. Maria Elsner war eine international bekannte Sängerin und Schauspielerin. Große Erfolge feierte sie etwa als Adele in der Operette Die Fledermaus. Sie gehörte zum Ensemble der Semperoper in Dresden und sang in Berlin, in Wien oder in Paris. Auch in 4 Spielfilmen trat sie auf. Im Frühjahr 1933 war ihre Karriere beendet. Als Jüdin durfte sie nicht mehr an einem deutschen Theater angestellt sein. Zum Verhängnis wurde ihr das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. Dieses war zum einen gegen politisch Missliebige gerichtet und diente zum anderen der staatlichen Legitimation rassistisch-antisemitischer Aussonderung. Alle im öffentlichen Dienst Angestellten, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür boten, jederzeit rückhaltlos für den neuen Staat einzutreten, waren zu entlassen. Genauso wie grundsätzlich diejenigen, die nicht arischer Abstammung waren. Sofern sie nicht Frontkämpfer, Väter oder Söhne von Kriegsgefallenen oder Vorkriegsbeamte gewesen waren. Eine Klausel, die auf Betreiben Hindenburgs in das Gesetz aufgenommen worden war. Etwa 4.000 RechtsanwältInnen, 3.000 ÄrztInnen und 2.000 KünstlerInnen verloren auf Grundlage dieses Gesetzes ihren Arbeitsplatz. Im Kernbereich des Staatsdienstes gab es allerdings nur relativ wenige Entlassungen. Denn dieser war strukturell konservativ und Jüdinnen und Juden fanden sich kaum. Zugleich fiel das Bemühen um ein Parteibuch der NSDAP hier besonders groß aus. Ob nun aus Überzeugung oder aus Karrieregründen. So wurden im Auswärtigen Amt weniger als ein Dutzend Beamte entlassen, während schon Ende 1933 die Anzahl der Parteimitglieder insgesamt bei etwa 12% lag. Also deutlich über dem Gesamtschnitt der Bevölkerung. Exemplarisch für die Selbstgleichschaltungsbestrebungen sprach Ernst von Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, von seiner Bewunderung für den Nationalsozialismus, vom Sinn für Haltung und Disziplin, von der Anerkennung der Familienwerte, vom moralischen Aufschwung. Wobei er auf verschiedenen Gebieten, nicht zuletzt auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, noch Fragezeichen sah und es für umso notwendiger hielt, dass hier der Sachverstand zum idealen Schwung kommt. In Anbetracht dessen, meine ich, zeigt die Absetzung von Maria Elsner eindrücklich, wie die Herrschaftsübernahme des Nationalsozialismus funktioniert hat. Grundlegend ist das Andocken bei bereits bestehenden Ressentiments. Ich möchte nur verweisen beispielhaft auf das Standardbiologiebuch für höhere Schulen in der Weimarer Republik, in dem zu lesen war, nicht allein äußere Eigenschaften, Charakteranlagen, geistige Fähigkeiten, sondern auch Missbildungen, Krankheiten sowie geistige und sittliche Minderwertigkeit werden gesetzmäßig vererbt. Und ich möchte verweisen, beispielhaft, auf den so konfliktwilligen bayerischen Landesbischof Hans Meiser, der schon 1926 davon gesprochen hatte, dass der jüdische Verstand etwas Zerfressendes, Ätzendes, Auflösendes habe und feststellte, da Gott jedem Volk seine völkische Eigenart und seine rassischen Besonderheiten gegeben habe, dürfen diese nicht durch rassig unterwertige Mischlingsbildungen aufgelöst werden. Also grundlegend war das Andocken an bereits bestehende Ressentiments. Und das NS-Regime betrieb großen Aufwand, die bestehenden Ressentiments zu triggern. Er erließ entsprechende Gesetze der Nationalsozialismus und er ergriff einschlägige Maßnahmen. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums stand so in einer Reihe mit dem obrigkeitlich verfügten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. In einer Reihe mit dem Gesetz gegen die Überfüllung an Schulen und Hochschulen, das rigide Quoten festlegte für Nicht-Arier. Es stand in einer Reihe auch mit den 1933 unter reger medialer Anteilnahme durchgeführten Verhaftungen von Menschen, die bettelten und dadurch angeblich als asozial anzusehen waren. Und in einer Reihe mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933, das die Zwangssterilisation von laut Volksgemeinschaftsideologie minderwertigem Leben ermöglichte. Und unter anderem bei psychischen Handicaps, aber zum Beispiel auch bei promiskuitiv lebenden Frauen zur Anwendung kam. Alle Maßnahmen lebten wesentlich vom Mitmachen der Mehrheitsgesellschaft durch Wegschauen, durch Unterlassung, durch aktives Unterstützen. Ob nun aus Idealismus, aus Opportunismus oder aus Profitdenken. Gern wurde proaktiv gehandelt, wenn zum Beispiel lokale Boykottmaßnahmen lange vor dem 1. April 1933 durchgeführt worden sind. Wenn Vereine in vorauseilendem Gehorsam einen Arierparagraphen eingeführt haben. Wenn Mitglieder ausgeschlossen worden sind. wenn rassenpolitische Vorträge eingefordert worden sind, wenn jüdische Bekannte gemieden, jüdische Kunden nicht mehr bedient, jüdische Schulkinder in die letzte Reihe gesetzt worden sind, wenn Jüdinnen und Juden in Demonstrationszügen durch Dörfer geführt, getrieben worden sind, wenn sie auf offener Straße bedroht, schikaniert und geschlagen worden sind. Maria Elzner wurde von Kollegen angeschwärzt. In anderen Fällen waren es geschäftliche Konkurrenten, Mieter oder missgünstige Nachbarn. Es gab faktisch keinen Protest gegen ihre Entlassung. Und selbstverständlich profitierte von dieser Entlassung eine Volksgenossin. Maria Elzner floh nach Prag und heiratete den Schriftsteller Ödön von Horváth. Nach der schnellen Scheidung lebte sie freilich in Wien, wo sie keine Anstellung als Sängerin oder Schauspielerin fand. Ich komme zur vierten Absetzung. Die Absetzung von Richard Forthuber, März 1933. Richard Forthuber, es gibt leider kein offizielles Bild von ihm, war seit 1920 parteiloser Bürgermeister von Neustadt an der Weinstraße, das damals noch Neustadt an der Hart hieß. Er hatte mehrfach klare Kante gezeigt und zeitweise NSDAP-Parteiversammlungen sowie die kostenlose Verteilung des örtlichen NS-Presseorgans verboten. Die NSDAP hatte ihn als Schande für die Stadt Neustadt bezimpft. Am 10. März 1933 wurde Richard Forthuber in Schutzhaft genommen, die er im Amtsgerichtsgefängnis Neustadt und im örtlichen Krankenhaus verbrachte. Grundlage dafür boten zwei weitreichende Verordnungen. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes vom 4. Februar 1933 und die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933. Einen Tag nach dem Brand des Reichstags erlassen und deswegen auch Reichstagsbrandverordnung genannt. Beide Verordnungen bildeten eine Art Grundgesetz des Dritten Reiches. Beide blieben letztlich bis 1945 in Kraft und setzten wesentliche Grundrechte außer Kraft. Vereins- und Versammlungsfreiheit, Wissenschafts-, Presse- und Meinungsfreiheit. Die Unverletzlichkeit der Wohnung und des Eigentums wurde aufgehoben. Sicherheitskräfte konnten politisch Missliebige fortan ohne Begründung in Schutzhaft nehmen, zur Zwangsarbeit heranziehen und willkürlicher Gewalt unterwerfen. Hauptopfer der Verordnungen waren Kommunisten und Anhänger der Sozialdemokratie. Sie dienten aber auch zum Vorgehen gegen den politischen Katholizismus, gegen Pfarrer, gegen abtrünnige Nationalsozialisten, gegen die jüdische Bevölkerung oder alle Menschen, die angeblich nicht mit dem Volksgemeinschaftsgedanken konform gingen, ihm nicht entsprachen. In Preußen belief sich die Zahl der im März, April 1933 inhaftierten Schutzhaftlinge auf rund 25.000. In Bayern waren es mindestens 5.000. Proteste gegen diese Inhaftierungen gab es, wenn, dann nur von den betroffenen Familien. Frappierend, freilich nur konsequent erscheint, dass die Zeitungen relativ ungeschminkt über diese in Schutzhaftnahmen berichtet haben. NSDAP-Funktionäre haben auch nichts ummantelt. So etwa der bayerische Kultusminister bei einer öffentlichen Kundgebung in Neustadt an der Weinstraße, bei der er unter großem Jubel, der immer wieder aufbrandet, Folgendes verkündet hat. Es hat bis jetzt in Deutschland nur eine bestimmte Sorte von Verbrechern gegeben. Wenn einer gestohlen oder betrogen hat, wurde er eingesperrt. Und wenn er gemordet hatte, verlor er seinen Kopf. Wenn aber einer ein Vaterlandsverräter war, ist ihm bis jetzt gar nichts geschehen. Sehen Sie, für diese Kerle brauchen wir Dachau. Es ist ein ausgesprochener Reinigungsprozess. Wenn jemand krank ist, finden die Bakterien bei ihm einen geeigneten Nährboden. Der gesunde Mensch wehrt sich dagegen. Er muss niesen, damit das Gelump hinausfliegt in Richtung Dachau. Aber das Deutschland von früher hat überhaupt nicht gehustet. Darum ist das Lumpenzeug alles darin geblieben. Heute sperren wir diese Lumpen ein, aus Liebe zum Leben, denn Vaterlandsverrat ist Selbstmord. Die meisten Menschen konnten vielleicht mit dieser Wortwahl wenig anfangen, aber mit der Botschaft dieser Aussagen sehr viel. Denn sie verbanden die Schwäche von Weimar ganz wesentlich mit dem Streit der Parteien. Sie wollten diesen Streit hinter sich lassen und sehnten sich nach einer Volksgemeinschaft. Einer Volksgemeinschaft, in der alle Standesschranken, soziale Konflikte und parteipolitische Standpunkte keine Rolle mehr spielen sollten. Nur dann, so die Annahme, würde die in der Weimarer Republik allgegenwärtige Gewalt ein Ende haben und endlich wieder Ruhe, Ordnung und Anstand herrschen. Die Verfolgungsmaßnahmen betrachteten viele ja als eine Art notwendiges Übel auf dem Weg hin zu dieser Ruhe, Ordnung. Die Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft war derart groß. Der Glaube, dass die Volkspartei NSDAP mit ihrem modernen Habitus, mit ihren vielen ganz jungen Mitgliedern diese erfüllen konnte, derart ausgeprägt, dass in Konsequenz auch die Auflösung der Gewerkschaften und die Abschaffung der Parteien einfach hingenommen worden sind. KPD war seit März 33 verboten, die SPD seit Juni und im Juli 33 gibt es das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien. Und nicht wenige nahmen auch aktiv an der gewaltsamen Exklusionspolitik teil. Sie kollaborierten durch Teilnahme an inszenierten Gefängnisparaden oder indem sie missliebige Geschäftskonkurrenten, Arbeitskollegen, Nachbarn oder auch ehemalige Lebenspartner denunzierten und so unmittelbar von Gewalt und Terror einen Vorteil erhielten. In der Praxis bedeutete Volksgemeinschaft eben unter anderem, dass Volksgenossen die Stellen übernommen haben, die durch die Verfolgungsmaßnahmen frei geworden sind. In Neustadt wurde anstelle von Richard Forthuber ein NS-konformer Bürgermeister eingesetzt. Ende Juli 1933 wurde Forthuber aus der Schutzhaft entlassen. Politisch auffällig war er fortan nicht mehr. Kommen wir zur fünften Absetzung. Die Absetzung von Otto Braun, Juli 1932. Entscheidende Vorarbeit für die Etablierung der nationalsozialistischen Diktatur leistete die Absetzung von Otto Braun. Der Sozialdemokrat Otto Braun, ein gelernter Drucker, der im Kaiserreich wegen seines politischen Engagements mehrere Monate in Haft verbracht hatte, war einer der wichtigsten Politiker der Weimarer Republik. Wie wenige andere stand er auch für deren Erfolge. Mit kurzen Unterbrechungen amtierte Otto Braun 12 Jahre als Ministerpräsident von Preußen, des mit Abstand größten und wichtigsten deutschen Landes. Er hatte große Verwaltungsreformen verantwortet und den Beamten sowie insbesondere den Polizeiapparat konsequent mit Demokraten besetzt. Der preußische Staatsschutz ging auch verhältnismäßig rigide gegen den Rechtsextremismus vor. Und Braun war einer der entschiedensten Fürsprecher des 1932 verhängten Verbotes der SA. Ja, am Beginn der Absetzung von Otto Braun stand der Wählerwille. Ihre fatale Form bestimmte jedoch das autoritäre Denken, das spätestens seit Ende der 1920er Jahre die Politik in Deutschland ganz wesentlich bestimmte. Und dass sie diese Absetzung ohne Widerstand vonstatten ging, hatte eben mit der extremen Fragmentierung der politischen Lager im Allgemeinen und der Zerstrittenheit der Arbeiterbewegung im Besonderen zu tun. Ich würde das gerne erläutern. Bei der Landtagswahl am 24. April 1932, die ganz im Zeichen der Weltwirtschaftskrise stand, verlor Otto Brauns Koalition in Preußen aus SPD, Zentrum und Linksliberalen die Mehrheit. Die NSDAP wurde mit 36,3% mit Abstand zur stärksten Partei. Rechnet man die Stimmen der KPD hinzu, dann kamen die Parteien, die die Demokratie ablehnten, auf mehr als 50%. Allerdings konnten die Nationalsozialisten keine parlamentarische Mehrheit organisieren und die Regierung Braun blieb geschäftsführend im Amt. Braun selbst war gesundheitlich schwer angeschlagen und musste die Amtsgeschäfte vorübergehend an seinen Stellvertreter abgeben. Und diese Situation, also eine lange Zeit sehr stabile Regierung, die jetzt abgewählt war, ein so lange erfolgreicher Ministerpräsident, der jetzt schwer angeschlagen war, nutzte der jüngst zum Reichskanzler ernannte Monarchist Franz von Papen, der ja den Ausweg aus der verfahrenen politischen Situation vor allem in einem sah, nämlich sich um ein besseres Verhältnis zur immer stärker werdenden NSDAP zu bemühen, das SA-Verbot abzuschaffen, überhaupt die Verfolgung des Nationalsozialismus zu beenden und diesen ja in Regierungsverantwortung unter konservative Aufsicht zu stellen und ihn so zu disziplinieren. Als es dann am 17. Juli 1932 ausgerechnet bei einem Werbemarsch der wieder zugelassenen SA in Altona zu schlimmsten Gewaltausbrüchen kam und 18 Personen erschossen wurden, erklärte von Papen die Regierung Braun für abgesetzt. Sie sei zu schwach und könne Ruhe und Ordnung nicht garantieren. Braun blieb zwar offiziell Ministerpräsident, seine Befugnisse wurden jedoch auch von Papen als sogenannter Reichskommissar übertragen. Und dieser wiederum machte sich in Windeseile daran, die Reformen von Braun rückgängig zu machen. Zahlreiche republikanisch gesinnte Beamte wurden abgelöst. Und das Parlament ließ er dabei konsequent außen vor. Das wichtigste Machtzentrum der republikanischen Parteien war also handstreichartig, ohne direktes Zutun der NSDAP, ausgeschaltet worden. Der Föderalismus hatte eine weitgehende Schwächung erfahren. Und das Reich hatte sich ermächtigt, die Gewaltenteilung aufzuheben. Drei wesentliche Voraussetzungen für die Etablierung der NS-Diktatur. Widerstand dagegen gab es praktisch nicht. Die SPD, der immerhin der größte paramilitärische Verband der Weimarer Republik zur Verfügung stand, wollte eine gewaltsame Eskalation verhindern und sehr wahrscheinlich tausende Tote verhindern. Protestierte deshalb lediglich erfolglos beim Staatsgerichtshof und verzichtete auf Gegenmaßnahmen. Und zu diesem Verhalten dürfte wesentlich beigetragen haben, dass eine Kooperation mit der KPD nicht denkbar war. Aus kommunistischer Perspektive waren die Sozialdemokraten nicht mehr als rot angestrichene Faschisten. Und nach der Machtübertragung an die NSDAP am 30. Januar 1933 kamen dann die Folgen der Absetzung von Otto Braun und seiner Regierung voll zum Tragen. Denn mit Hermann Göring als kommissarischem preußischen Innenminister konnte der Nationalsozialismus im bedeutendsten deutschen Land ohne größere Hürden sofort durchregieren. Schon am 5. Februar 1933 wurden alle preußischen Kreistage, Gemeindevertretungen und der Landtag aufgelöst und zugleich Neuwahlen anberaumt. Allein in den Großstädten lösten die Machthaber 14 Polizeipräsidenten ab. Eine ganze Reihe von höchsten Verwaltungsbeamten wurden ausgetauscht. Und schon am 22. Februar 1933 verfügte Göring die Einrichtung einer Hilfspolizei, die unter anderem bei der Bewachung der allerorten eingerichteten Konzentrationslager zum Einsatz kam. Diese Hilfspolizei rekrutierte sich vor allem aus SA und SS-Angehörigen. SA und SS-Kommandos begannen, als dann bereits vor den letzten halbfreien Reichstagswahlen am 5. März 1933 die etablierte Ordnung zu beseitigen. Sie besetzten Zeitungsredaktionen, Rathäuser, Partei- und Gewerkschaftszentren, aber auch Finanzämter, Banken und Gerichte. Sie beschlagnahmten Einrichtungsgegenstände und erzwangen die Absetzung oder Festnahme unzuverlässiger oder jüdischer Amtspersonen. Sie griffen sich missliebige Personen, prügelten, folterten sie, missbrauchten sie. Nach den Wahlen, die der NSDAP nicht die erhoffte absolute Mehrheit, aber erstmals seit Jahren wieder eine Mehrheitsregierung brachte, wurde das preußische Modell dann zur Blaupause für ganz Deutschland. Als eigentliche Repräsentanten der Reichsgewalt setzte das NS-Regime Reichsstatthalter ein, die für gewöhnlich hohe Funktionäre der NSDAP waren. Und die erzwangen in kurzer Zeit die Bildung nationalsozialistisch geführter Landesregierungen. Die Landtage wurden gemäß dem Ergebnis vom 5. März 1933 einfach neu zusammengesetzt. Wobei die Gesamtzahl der Mandate verringert wurde noch und die Sitze der KPD einfach gestrichen worden sind. Zu sagen hatten die Parlamente aber überhaupt nichts mehr. Auf kommunaler Ebene setzten die Länderregierungen neue, faktisch ebenfalls völlig machtlose Gemeinderäte ein und ernannten Bürgermeister auf Lebenszeit. Der Bürgermeister trug dann mit der örtlichen Parteileitung Sorge, dass Entscheidungsträger, ob bei der Stadtverwaltung, bei der Polizei, in der Justiz, in Zeitungsredaktionen, in Presbyterien, in Sportverständen, gleichgeschaltet, das heißt mit NSDAP-Leuten, besetzt worden sind. Gesetzliche Grundlage für all das bildeten sogenannte Ermächtigungsgesetze. Auf Reichsebene wurde ein solches am 23. März 1933 gegen die Stimmen der SPD beschlossen. Ermächtigungsgesetze, die es einer Regierung erlaubten, ohne Zustimmung des Parlaments Gesetze zu beschließen. Die Absetzung von Otto Braun zeigt also eindrücklich, dass bereits vor dem 30. Januar 1933 die Pfade bereitet und entscheidende Weichenstellungen vorgenommen worden waren. Ich würde gerne versuchen, ein Fazit zu ziehen. Wie hat die Demokratie abgeschafft und eine der letzten tödlichsten Diktaturen der Weltgeschichte etabliert werden können? Ich glaube, die Absetzungen, die ich ins Blickfeld genommen habe, zeigen vielleicht vier Deutungsebenen. Auf einer ersten Ebene stehen die formalen Schritte nach der Machtübertragung. Im Englischen würde man von den Veränderungen im Bereich der Polity sprechen. Zunächst die Aufhebung der Grundrechte. Dann nach den Wahlen vom 5. März die Ausschaltung der Legislative, das Ende des Föderalismus, die Verfolgung der politischen Gegner, die Gleichschaltung des öffentlichen Lebens, die Liquidierung innerparteilicher und konservativer Opposition, die Übernahme der Reichspräsidentenkompetenzen nebst dem Oberbefehl über das Militär. Das ist die erste Ebene. Auf einer zweiten Ebene sind die Weichenstellungen vor 1933 zu sehen. Die weitreichende Schwächung von Föderalismus und Gewaltenteilung. Die Unversöhnlichkeit der politischen Lager. Die Unfähigkeit zur gemeinschaftlichen, zur konzertierten Demokratieverteidigung. Auf einer dritten Ebene zeigt sich ein eklatantes Maß an Terror, an Gewalt, an Aussonderungsbereitschaft, das den Prozess der Diktaturwerdung seit dem 30. Januar 1933 wesentlich befördert hat. Terror und Gewalt korrelierten aber auf einer vierten Ebene mit der Vielzahl an Menschen, die Gewalt, Terror und Aussonderungsbereitschaft als notwendig akzeptierten oder sogar aktiv unterstützten. Dies hatte etwas mit Opportunismus zu tun, mit Profit- oder Karrieredenken. Das korrelierte mit strukturellem Antisemitismus, Rassismus, Ableismus oder Sozialrassismus und war nicht zuletzt auch ein Produkt eines tief sitzenden Bedürfnisses, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krisenzeiten endlich hinter sich zu lassen. Übergreifend entfaltete die Utopie einer homogenen, einer gesunden Gemeinschaft, in der wunschgemäß alle gesellschaftlichen Gegensätze aufgehoben, nur Wettbewerb und Leistung wichtig und alle Mitglieder sozial umhegt waren, eine ganz große Wirkungskraft. Der Kampf gegen politisch Andersdenkende und angebliche Minderwertige und Volksschädlinge erschien vielen dafür als eine Art Voraussetzung, nicht wenigen als eine Aufforderung zum Handeln. Die daraus resultierende große Bereitschaft zur Selbstgleichschaltung war ein zentraler Faktor für die Absetzung der Demokratie. Die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur ohne das Mittun der großen Mehrheit undenkbar. Sei mir am Ende gestattet, darauf hinzuweisen, dass solche Erkenntnisse immer noch und immer wieder auch für die Problemlagen der Gegenwart, nicht nur in Thüringen, Orientierungswissen bereitstellen können. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Markus Rasch über die Frage, wie der Nationalsozialismus die Demokratie abgesetzt hat. Er hat seinen Vortrag am 5. Juli 2023 in Mainz gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Abgesetzt, Herrschende und Eliten von der Antike bis heute. Um mögliche Schwachstellen von Demokratien. Darum geht es bei uns im Hörsaal am 22. September. Denn da machen wir mit beim Beats and Bones Festival für Wissenschaftspodcasts. Dieses Festival findet statt in Berlin im Naturkundemuseum und ihr könnt dort den Hörsaal live erleben und auch das Hörsaalteam kennenlernen. Jede Woche verlosen wir einmal zwei Freikarten dafür. Macht mit, vielleicht habt ihr ja Glück. Schreibt uns einfach eine Mail mit eurem Namen an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Sibylle Salewski. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.